Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute sind wir wieder auf Sendung mit der Reihe Lesungen. Sie hören die zweite Folge der Serie Upanishad Vahini, Upanishaden, das Wissen vom Sein, von Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Das göttlich absolute Brahman und der göttliche Funke im Menschen, Atman, sind ein und dasselbe. Sie sind das eine, welches im unendlich Kleinen ebenso wie im unendlich Großen der unbeteiligte Zeuge der gesamten belebten und unbelebten Schöpfung ist. Zitat aus Sommersegen in Brindavan, Band 4. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen.
Knowledge is God. Oh.
was versteht man unter dem Begriff Upanishaden? Nun, die Upanishaden sind eine Sammlung philosophischer Schriften des Hinduismus. Sie sind Bestandteil des Veda und bilden dessen Schluss. Im Sanskrit bedeutet Upanishad wörtlich das sich in der Nähe niedersetzen. Gemeint ist, sich zu Füßen eines Lehrers, eines Guru setzen. Aber es bedeutet auch eine geheime, belehrende Sitzung. Die Texte der Upanishaden wurden sowohl in Prosa als auch in Versform verfasst. Es wird angenommen, dass sie zwischen 700 und 200 vor Christus entstanden sind. Die Hauptthemen der Upanishaden sind Erläuterungen über das Wesen des Brahman, des Atman, über Mensch und Wiedergeburt und Karma und anderes. Kurz gesagt, das Wissen von Sat, Chit, Ananda, reines Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit. Näheres über die Upanishaden können Sie zum Beispiel in unserer Sendung vom 20. April 2014 hören, in der wir in der Sendereihe Die Weltreligionen über den Hinduismus berichteten. Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer empfand die Upanishaden als belohnendste und erhebendste Lektüre, die auf der Welt möglich ist. Er sagte, sie ist der Trost meines Lebens gewesen und wird der meines Sterbens sein. In dieser zweiten Folge setzen wir die Lesung fort mit den Kapiteln Mundaka Upanishad und Mandukya Upanishad. Die Mundaka Upanishad erläutert das Wissen vom Höchsten und die Mandukya Upanishad, die die Essenz des Vedanta ist, berichtet vom Wesen des Atman, des einen absoluten Bewusstseins.
Diese Upanishad beginnt mit einer Anrufung, in der um die Gnade gebeten wird, dass das Auge nur glückverheißende Dinge sehen, das Ohr nur glückbringende Laute hören und das Leben in der Kontemplation des Herrn verbracht werden möge. Die Lehre dieser Upanishad wird als Brahmavidya, das Wissen vom Höchsten, bezeichnet. Und zwar zum einen, weil sie als erste von Hiranyagarbha, der ersten Ursache, spricht. Und zum anderen, weil sie von der Herrlichkeit Brahmans erzählt. Die Upanishad bezeichnet Brahmavidya als das Geheimnis, das nur diejenigen verstehen können, deren Haupt geschoren ist und die durch den Ritus, Feuer auf dem geschorenen Haupt zu haben, gegangen sind. Deshalb heißt sie Mundaka, geschorenes Haupt. Darüber hinaus wird sie als die wertvollste Upanishad verehrt, da sie die Quintessenz des Wissens um das Göttliche erläutert. Sie wird dem vierten Veda, dem Atharva-Veda, zugeordnet. Dieses durch Erfahrung bereicherte und bestätigte Wissen wurde vom Lehrer zu Schüler mündlich weitergegeben. Es wird auch Paravidya genannt, Wissen von dem Anderen, wenn es sich mit dem eigenschaftslosen Prinzip befasst. Behandelt es aber das materielle Prinzip, das Eigenschaften besitzt, wird es Aparavidya genannt. Wissen von dem immanenten, nicht transzendenten Aspekt. Diese beiden Arten von Wissen sind in dieser Upanishad zu finden. Shaunaka lehrte sie den Weisen Angirasa. So berichtet der Text. Die Veden und die Vedangas befassen sich mit Aparavidya, dem weltlichen Wissen. Die Upanishaden erläutern vor allem Paravidya, das höchste Wissen. Doch das Interessante ist, dass das weltliche Wissen zu dem höchsten Wissen, dem Wissen von Brahman, führt, dem Ziel. Die Spinne spinnt aus sich selbst heraus ein wunderschönes Netz. Und so entsteht auch diese Welt der Bewegung, des Wandels, aus dem ursächlichen Brahman. Jagat oder Samsara, die Welt, ist das Ergebnis der Gesamtheit von Schöpfer und Schöpfung. Die Welt ist wahr und existent und nützlich, solange man sich der Realität nicht bewusst ist. Das Äußerste, was man durch Tätigsein, das heißt durch heiliges oder geheiligtes Tun erlangen kann, ist der Himmel, in dem eine längere Lebensspanne gewährt wird, der aber trotzdem endlich ist. So verliert der Sucher seine Sehnsucht nach dem Himmel. Er wendet sich an einen erfahrenen Lehrer, der voll Mitgefühl ist, damit dieser ihn in der Disziplin unterweist, die zur Erkenntnis von Brahman führt. Alle Wesen sind Brahman und nichts sonst. Sie alle gehen aus Brahman hervor. Wie die Funken dem Feuer entstammen und die Haare aus der Haut wachsen, doch verschieden davon sind, so kommen die Wesen aus Brahman. Brahman veranlasst die Sonne, den Mond, die Sterne und die Planeten, sich im Weltraum zu drehen. Brahman gewährt den Lebewesen die Folgen ihrer Taten. Jiva und Ishvara, das Individuelle und das Universelle, sind zwei Vögel, die auf demselben Baum, dem menschlichen Körper, sitzen. Der Jiva handelt und erlebt die Folgen seines Handelns. Ishvara sitzt still und beobachtet den anderen Vogel. Wenn das Individuum, Jiva, Gott, Ishvara, anschaut und erkennt, dass es nur sein Abbild ist, ist es frei von Kummer und Schmerz. Wenn der Geist von dem Verlangen erfüllt ist, Gott zu erkennen, nehmen die niederen Wünsche ab und verschwinden schließlich ganz. Dann ist das Wissen vom Atman erlangt. Das letzte Mantra dieser Upanishad erklärt, dass es ihr Ziel ist, dem Menschen zu diesem Wissen zu verhelfen. Munda bedeutet Haupt. So kann man sagen, dass diese Upanishad das Haupt aller Upanishaden ist. Selbst das Brahma Sutra widmet der Erläuterung der tieferen Bedeutung der Mantren dieser Upanishad zwei Kapitel. Die Mundaka Upanishad besteht aus drei Teilen mit jeweils zwei Kapiteln. Der erste Teil befasst sich mit Aparavidya, dem weltlichen Wissen. Und der zweite Teil mit Paravidya, dem höchsten Wissen und den Mitteln, durch die man beide erwerben kann. Im dritten Teil wird das Wesen der Wirklichkeit und die Befreiung von Bindung erläutert. In den Mantren werden die Handlungen, die helfen, Brahman zu erkennen, erklärt. Deshalb wird diese Upanishad als sehr heilig verehrt. Wie bereits erwähnt, spinnt die Spinne ihr Netz aus sich selbst heraus, ohne äußere Hilfsmittel. Sie nimmt den Faden, den sie gesponnen hat, auch wieder in sich hinein. So erfolgte auch die Schöpfung ohne äußere Hilfe. Und das Universum entstand. Die Natur ist nur eine Umwandlung des zugrunde liegenden Brahmans, wie der Topf aus Ton ist, Tuch aus Baumwolle und ein Schmuckstück aus Gold. Deshalb wird Brahman die unmittelbare Ursache genannt. Es ist auch bewirkende Ursache, denn dieses Universum kann nur das Resultat einer hohen Intelligenz sein, einer Intelligenz, die allumfassend, allwissend ist. Die höchste, durch rituelle Handlungen erreichbare Ebene ist der Himmel. Die Verehrung des Feuers ist die bedeutendste dieser rituellen Handlungen. Ihre Durchführung trägt zur Reinigung des Geistes bei. Diese Reinigung ist eine notwendige Vorbereitung auf das höchste Wissen. Die Flammen, die vom Feueraltar aufsteigen, scheinen den Opfernden dazu aufzufordern, der Erkenntnis der Wirklichkeit Brahmans fortzuschreiten. Derjenige, der den Ritus im vollen Bewusstsein der Bedeutung des Mantras ausführt, kann durch die Opfergaben in den Glanz der Sonne eintauchen. Diese Gaben führen ihn zur Region Indras, des Herrn der Götter. Die Veden empfehlen zwei Arten von obligatorischem Handeln: Ishtakarman und Purtakarman. Das Feueropfer, Wahrhaftigkeit, Askese, Studium der Veden, der Dienst, den man den Gästen zu Hause darbringt, all dies ist Ishtakarman. Zu Purtakarman gehören der Bau von Tempeln, Karawansereien, Rasthäusern, Zisternen sowie das Pflanzen von Alleebäumen. Solche Handlungen haben segensreiche Folgen. Doch sind alle diese Ketten von Ursache und Wirkung vergänglich und somit grundsätzlich fehlerhaft. Die gesamte Schöpfung ist an Name und Form gebunden und daher unwirklich. Sie kann mit Worten beschrieben und deshalb vom Denken begrenzt und umschrieben werden. Nur die höchste Person ist ewig, wirklich und rein. Der eine veranlasst Aktivität und teilt die entsprechenden Folgen aus. Doch er ist jenseits des Auges, jenseits des Verstandes. Wie die Speichen eines Rades, die alle von der Narbe ausgehen und gleichzeitig von allen Richtungen zum Zentrum führen, so geht alle Schöpfung von ihm aus. Der Geist ist das Instrument, mit dem man zum Zentrum gelangen und erkennen kann, dass alle Speichen von ihm ausgehen. Brahman, das Ziel, ist durch den pfeilartigen Geist zu erreichen. richte dein Denken fest auf das Ziel und mit den Lehren der Upanishaden als Bogen schieße gerade und kraftvoll, um das Ziel Brahman, den Meister, zu treffen. Das heißt, das Om ist der Pfeil und Brahman ist das Ziel. Brahman erleuchtet das Individuum, indem es im inneren Bewusstsein reflektiert wird. Man muss das Bewusstsein nur von der äußeren Welt abwenden, denn der Kontakt mit ihr verunreinigt den Geist. Übe nun das innere Bewusstsein darin, mit ungeteilter Aufmerksamkeit über das Om zu meditieren. Meditiere über den Atman, als vom Individuellen unberührt, obwohl er in ihm und bei ihm ist und es aktiviert. Meditiere über ihn im Herzen, von dem unzählige feinste Nervenbahnen in alle Richtungen ausgehen. Praktiziert man dies, kann man Weisheit erlangen. Das Universum dient als Werkzeug, um die Majestät Gottes zu offenbaren. Das innere Firmament im Herzen des Menschen ist gleichfalls eine Offenbarung seiner Herrlichkeit. Er ist der Atem unseres Atems. Da er keine bestimmte Form besitzt, kann er weder durch Worte beschrieben, noch sein Geheimnis von den Sinnen erfasst werden. Er ist jenseits der Reichweite der Askese, jenseits der Grenzen vedischer Rituale. Nur ein Geist, aus dem jede Spur von Anhaftung und Hass, Egoismus und Besitzdenken entfernt wurde, kann das höchste Wissen erfassen. Nur Jnana, Wissen, kann Selbsterkenntnis schenken. Meditation verhilft zur Konzentration der Sinne. Durch diese Konzentration kann noch im Körper Wissen erlangt werden. Brahman aktiviert den Körper durch die 5 Lebenshauche. Es ist bereit, sich in diesem Körper zu zeigen, sobald das innere Bewusstsein die erforderliche Reinheit hat. Denn der Atman ist in den Sinnen, den inneren und den äußeren, gegenwärtig, so wie die Hitze im Brennholz und Butter in der Milch ist. Noch gleicht das Bewusstsein feuchtem Brennholz, das durchdrungen ist von der Fäulnis sinnlicher Wünsche und Enttäuschungen. Wenn der See des Herzens frei wird von dem schleimigen Unkraut, erstrahlt der Atman in seinem ursprünglichen Glanz. Derjenige, der das Wissen von diesem Atman erlangt hat, ist würdig, verehrt zu werden. Denn er ist befreit. Er wurde zu dem, was er erkennen und werden wollte. Brahman, absolutes Sein. Thank you. Die Mandukya Upanishad ist die Essenz des Vedanta. Sie ist die tiefgründigste und bedeutendste aller Upanishaden und zeichnet sich dadurch aus, dass sie allein schon für ausreichend gehalten wird, den Menschen zur Erlösung zu führen. Sie ist sehr kurz und besteht nur aus einem Dutzend Mantren. Diese sind in vier Abschnitte eingeteilt: Agama, Vaitatya, Advaita und Alatashanti. Im Agama-Abschnitt wird die geheime Lehre des Pranava, des kosmischen Urklangs, der der Schlüssel zur Selbstverwirklichung ist, erläutert. Im zweiten Abschnitt, Vaitatya, wird die Lehre des Dualismus, des großen Hindernisses auf dem Weg zur Befreiung, diskutiert und verworfen. Im dritten Teil wird Advaita, die Nicht-Dualität der Einheit, dargelegt. Der letzte Abschnitt beschreibt gewisse, einander widersprechende, nicht-vedische Lehren und verwirft sie. Es gibt keinen Ton, der nicht in Om enthalten ist. Alle Laute sind Abwandlungen und Erzeugnisse von Om. Auch Brahman ist Om, wird durch Om und mit Om erkannt. Brahman, das jenseits des Bereichs des Sehens ist, wird als Atman sichtbar. Die Unterscheidungen zwischen Wachen, Träumen und Tiefschlaf sind nur Erscheinungen, die dem Atman auferlegt werden. Das heißt, der Atman bleibt derselbe, unberührt vom Wach-, Traum- und Tiefschlafzustand der menschlichen Existenz. Dieser Atman und der Atman, den man meint, wenn man Ich sagt, sind identisch. Das Ich oder der Atman schwimmt wie ein Fisch im Fluss, der weder dem einen noch dem anderen Ufer Beachtung schenkt, obwohl das Wasser von ihnen begrenzt und geführt wird. Im Tiefschlaf ruhen alle Impulse, und obwohl sie weiterhin bestehen, sind sie weder erkennbar noch aktiv. Im Traum folgt der Mensch den Impulsen und erfährt dabei Befriedigung. All die vielfältigen Reize und Attraktionen der Welt der Sinne, die den Menschen zu den ihm umgebenden Gegenständen ziehen, entstehen während des Wach- und Traumzustandes. Der Geist ist voll Unruhe, und diese ist der fruchtbare Boden, auf dem die Impulse entstehen, sich vermehren und verfestigen. Tatsächlich ist es der ruhelose Geist, der die Ursache der Schöpfung ist, der hinter aller Schöpfung steht. Es gibt jedoch noch einen vierten Zustand, der sich von diesen dreien unterscheidet. Er wird Turiya genannt. Dieser Zustand kann weder mit Worten beschrieben noch vom Geist erfasst werden, denn er ist jenseits von Buddhi, der höheren Intelligenz, und dem Denken, Manas. Diese Erfahrung wird nur unzulänglich als Frieden, Shanta, Gnade, Shiva, Nicht-Zweiheit, Advaita beschrieben. Sie ist Frieden, sie ist Gnade, sie ist Einheit. Die Unruhe des Geistes ist zur Ruhe gekommen, und so gibt es keinen Geist mehr. Turiya ist der Sieg über den Geist, seine Auflösung, der Zustand von Amanaska, des Freiseins von Gedanken und Sinneseindrücken. Welch ein Sieg! Im Tiefschlaf ruht der Geist. Im Traum ist er voll Unruhe. Im Wachzustand ist er aktiv und veranlasst zum Handeln. In allen drei Stadien bleibt die Wahrheit verborgen, dass die Welt der Objekte nichts ist als eine Täuschung des ruhelosen Geistes. Das Bild der nicht existenten Schlange, das auf das Seil projiziert wird. Die Welt ist weder entstanden, noch stirbt sie. Sie entsteht, wenn du unwissend bist. Sie stirbt, wenn du weise wirst. Die Buchstaben AUM, aus denen sich das OM in der Rezitation zusammensetzt, repräsentieren die Ebenen des Wachens, Träumens und des Tiefschlafes. und haben jeder eine bestimmte Rolle in der Disziplinierung des Geistes, Sadhana. Die Übung, bei der das A stärker betont wird, lässt uns das Verlangen erkennen. Konzentriert man sich auf das U, dann nimmt das Wissen Gnana zu. Und wenn man vor allem beim M verweilt, dann geht die Seele endgültig im Höchsten auf. Wer voll Hingabe das Pranava wiederholt, wird auch die Wahrheit über die Welt und die Schöpfung erkennen. Und deshalb bringen alle ihm Ehrerbietung entgegen. Bei der Rezitation des Om folgen das A, U und M aufeinander und gehen schließlich in einem buchstabenlosen Widerhall auf, der in der Stille verebbt. Om ist Frieden, Shanta, Gnade, Shiva und Einheit, Advaita. Das Verschmelzen der individuellen Seele mit dem Universellen, nachdem die Beschränkungen von Name und Form abgelegt wurden. Doch ist dies nicht alles. Die Kommentare 24 bis 29 dieser Upanishad preisen das Om als Ursache der Schöpfung. Es wird erklärt, dass es alles Leid stillt. Warum? Wer über das Om nachsinnt und sich immer seiner Bedeutung bewusst ist, kann stetig weitergehen zu der Erkenntnis des Wirklichen hinter all diesen unwirklichen Erscheinungen, zum allerhöchsten göttlichen Prinzip. Paramatma Tattva. Im ersten Abschnitt wird die Einzigartigkeit des Atman allgemein dargelegt. Im zweiten Abschnitt wird, wie schon erwähnt, die Annahme der Existenz von zwei Wesenheiten, nämlich Gott und Welt, als falsch und vergänglich aufgezeigt. In dem ausdrücklich Advaita genannten Abschnitt wird die Lehre der Nicht-Dualität durch Argumente und Beweise begründet. Zunächst war die Welt im Verborgenen nicht offenbar. Gott als Schöpfer, Brahma, ist selbst ein Ergebnis. Und so wird das Nachsinnen über das Ergebnis den Menschen nicht zum Ursprung aller Dinge führen. Das Brahman dagegen, das in dieser Upanishad enthüllt wird, ist nicht das Ergebnis, es ist die erste Ursache. Es ist nicht entstanden, nicht begrenzt, es ist nicht in all dies viele zerteilt. Der Atman ist wie der Äther, Akasha, alles durchdringend. Es mag so aussehen, als ob er in bestimmten Grenzen eingeschlossen ist, wie zum Beispiel in einem Krug oder in einem Zimmer, und kann dann als individualisiert bezeichnet werden. Doch in dieser Begrenzung liegt keine Wahrheit. Der Körper gleicht dem Krug, der allem Anschein nach den in ihm enthaltenen Himmel begrenzt. Doch zwischen dem Himmel im Krug und dem Himmel außen besteht im Grunde kein Unterschied. Wenn man die Begrenzung wegnimmt, sind sie eins. Wenn der Körper vergeht, wird die Individualseele, Jivin, eins mit dem Universellen, dem Paramatman. Die Begrenzung scheint dem Atman Eigenschaften zuzuweisen. Ohne sie ist er Paramatman selbst. Die Individualseele, Jivin, kann niemals als ein Glied oder eine Umwandlung des Paramatman betrachtet werden. Die Geburt und der Tod des Jivin, seine Wanderung im Raum und von einer Daseinsebene zur anderen, all dies ist unwirklich. Es sind Erscheinungen, nicht die Wirklichkeit. Vertiefe dich in das Thema und du wirst feststellen, dass Dualismus nicht im Gegensatz zu Non-Dualismus steht. Die Unterschiede bestehen zwischen den verschiedenen dualistischen Religionen und Denksystemen. Für den, der um die Einheit weiß, ist alles Parabrahman, das universale Absolute. Und so kennt er keinen Unterschied. Für den Dualisten gibt es immer Anhaftung, Stolz und Hass. Denn wo es zwei gibt, ist immer auch Angst und Anhaftung und all die daraus resultierenden Gefühle. Advaita ist die höchste Wahrheit. Dvaita ist eine geistige Haltung. Deshalb kann der Dualismus dich nur beeinflussen, solange der Geist aktiv ist. Im Schlaf oder in Samadhi existiert kein Wissen von zwei. Wenn Unwissenheit vorherrscht, gibt es viele Unterschiede. Wenn Wissen erlangt wird, wird Einheit erfahren. Es gibt also keinen Widerspruch oder Streit zwischen Dualismus und Non-Dualismus. Das Seil ist die Ursache aller Illusion und Täuschung. Brahman ist die Ursache all dieser Illusion und Täuschung, die mit dem Begriff Welt, Jagat, bezeichnet werden. Es ist nicht richtig zu sagen, dass Paramatman als Welt, Jagat, geboren wird. Denn wie kann unser grundlegendes Wesen, Svabhava, verändert werden? Vielfältigkeit ist nicht das Grundprinzip der höchsten Wirklichkeit. Parabrahma Tattva. Die Schriften, Shruti, erklären das an vielen Stellen. Sie verurteilen sogar jene, die es als viele sehen. Der Zeuge all der Phasen des Geistes, ja sogar seiner Auflösung, kann niemals vom Geist erkannt werden. Nur dieser Zeuge ist ewig, unberührt von Raum und Zeit. Das ist die Erfahrung des Selbst, Atma Chaitanya, die Wahrheit. Alles andere ist unwirklich. Wende den Geist ab von der Welt der Sinne durch Unterscheiden und Nicht-Anhaften. Dann erfährst du den Zustand, der frei von gedanklicher Aktivität ist. Du musst jedoch noch etwas anderes bedenken. Versuchst du, den Geist zu beherrschen, ohne eine klare Vorstellung von der Natur der Sinnenwelt zu haben, so ist dies ein vergebliches und sinnloses Unterfangen. Die Anhaftung wird kein Ende nehmen. Die Unruhe wird nicht so einfach aufhören. Sie werden sich bei der ersten Gelegenheit wieder zeigen. Was getan werden muss, ist Folgendes. Die Untätigkeit des Geistes während des Tiefschlafs muss zu einem Zustand ständigen Untätigseins entwickelt werden. Wenn die Überzeugung, dass alle Sinneserfahrungen unwirklich sind, fest verankert ist, wird der Geist nicht länger ein Instrument der Ablenkung sein. Er wird kraftlos wie ein abgestorbenes Glied sein. Wie hungrig ein Mann auch sein mag, Es wird ihn dennoch nicht nach Exkrementen verlangen. Nicht wahr? Zu wissen, dass der Atman das Ziel der Verwirklichung, frei von Schlaf, Geburt, Name, Form und so weiter ist, dass er stets aus sich selbst heraus leuchtet. Dies zu wissen bedeutet, die Ruhelosigkeit des Geistes zu transzendieren. Den Geist ohne die Hilfe des Unterscheidungsvermögens beherrschen oder dem Menschen das Unwirkliche der Sinnesobjekte erklären zu wollen, gleicht dem Versuch, den Ozean mit einem Strohhalm leeren zu wollen. Es ist dumm und sinnlos. Halte an der Überzeugung fest, dass die Welt ein Mythos ist. Dann kannst du nach Frieden, Prashanti und Furchtlosigkeit, Abhaya, streben. Als motivierende Kraft hinter jeder Geburt, hinter jedem Produkt, muss es eine Ursache oder einen Zweck geben. Entweder sein, satt oder nicht sein, asat, oder beides zusammen, satt, asat, nicht wahr? Welche Transformation findet nun eigentlich statt? Die Ursache erlebt eine Veränderung und wird in die Wirkung verwandelt. Nun, satt, das Sein, kennt keine Veränderung. Daher ist keine Geburt aus Sat möglich. Asat ist leer und nichts kann daraus hervorgehen. Sat und Asat zusammen sind undenkbar. Logischerweise kann deshalb nichts geboren oder erzeugt werden. Die Ursache kann nicht zur Wirkung werden. Wenn du an Feuer denkst, spürst du die Hitze nicht. Du erfährst sie nur, wenn du es berührst. So unterscheiden sich auch alle Dinge von dem Wissen um sie. Wissen ist eine Sache, die tatsächliche Erfahrung eine andere. Darüber hinaus ist die Suche nach der ersten Ursache ein endloses Unterfangen. Denn auch wenn es nirgendwo eine Schlange gibt, sieht der Mensch sie in dem Seil. Es ist alles eine Erfindung der Vorstellungskraft. In Träumen, in denen es nichts Konkretes gibt, erlebt man die Freude und das Leid der Vielfalt. Die Machenschaften und Schlussfolgerungen des Geistes bedürfen keiner Grundlage oder Erklärung. Unbegründete Folgerungen über die unwirkliche Welt werden den Geist so lange quälen, wie das Licht der Wahrheit fehlt. Das Festhalten an der Täuschung ist das Schicksal derjenigen, die erfüllt sind von Avidya oder Ajnana, Nichtwissen. Die Mandukya Upanishad erklärt in unmissverständlichen Worten, dass Sat, das Sein, niemals die Ursache für das Wirken, also für Asat, sein kann. Die äußere Welt wird von unserem eigenen Bewusstsein geschaffen und gleicht dem Rauch, der von einem brennenden Räucherstäbchen aufsteigt. Alles ist Erscheinung. Etwas, von dem man fälschlicherweise annimmt, es wäre vorhanden, das jedoch in Wahrheit nicht existiert. Die Atmosphäre der Unwissenheit ist das fruchtbare Feld, auf dem es entstehen und sich vermehren kann. Die Welt, die die beiden Merkmale der Evolution, Entstehen und Vergehen, trägt, ist die Folge dieses Fehlers. Da das höchste Selbst, Paramatman, die allen Formen innewohnende universelle Seele ist, ist es nicht möglich, dass Ursache Wirkung oder Wunsch Erfüllung oder Mittel Zweck darin in Erscheinung treten. Für den, der den Atman geschaut hat, ist alles Atmen. Der von Maya infizierte Samen wird zu einem von Maya infizierten Baum. Beide sind unwirklich und vergänglich. So sind auch Geburt und Tod des Individuums unwirklich. Nur Worte ohne Bedeutung. Die Dinge, die man im Traum sieht, sind nicht vom Träumer verschieden, nicht wahr? Es mag so aussehen, als seien sie verschieden von ihm und außerhalb von ihm. Doch in Wirklichkeit sind sie ein Teil des Träumers und entstehen in seinem Bewusstsein. Derjenige, der Zeuge ist, hat weder Anfang noch Ende. Er ist nicht gebunden durch Pflichten oder Verantwortung, Recht oder Unrecht. Dies zu erkennen und sich dessen sicher zu sein, bedeutet Befreiung von den Fesseln. Das permanente Pulsieren des Bewusstseins lässt die Dinge entstehen. Denke intensiv darüber nach und erreiche Turiya, absolute Stille. Dann verschmelzen Name, Form, Substanz und Geisteshaltung in dem einen, dem alles durchdringenden, alles einschließenden Atmen. Diese Upanishad lehrt den Menschen die Philosophie des Wesentlichen in der kürzesten Form. Sie verweist nicht auf Karman, Tätigsein oder verwandte Themen, sondern befasst sich nur mit der Wissenschaft vom göttlichen Prinzip. Atma Tattva.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten in der zweiten Folge zwei weitere Kapitel aus der Upanishad Vahini, Upanishaden, das Wissen vom Sein. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland verabschiedet sich für heute. Produktion und Text Inge Sadai. Durch die Sendung führte Dagmar Oelkers. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. Om Sai Ram.
పాలయందున్న వెన్నను కోరినంత Kondagana Gurudeva.